Hier kommt Kaffee und Krisen. Soziale Arbeit, aber ungefiltert. Mit Anna und Markus, zwei Sozialarbeitern zwischen Kaffeepause und Krisenmodus. Jetzt heißt es, schnapp dir einen Kaffee und los geht's.
Hallo?
Was geht?
Willkommen in unserer neuen Podcast-Folge Kaffee und Krisen. Wir sind wieder ganz motiviert, über die soziale Arbeit zu sprechen und haben auch wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Aber bevor wir ins Thema reinstarten, kommt unsere berühmte Kaffee- oder Krisenfrage.
Ja, heute frage ich dich, glaube ich, ne? Was war denn in der letzten Woche? Erstmal hallo Leute, habe ich überhaupt hallo gesagt?
Erstmal vorstellen hier, ne?
Ja.
Erstmal begrüßen.
Ja, erstmal begrüßen. Hallo, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Anna war jetzt gerade ein bisschen zu schnell, aber ich hoffe, dass es euch gut geht. Vor allem hoffe ich, dass euch die letzte Podcast-Folge geholfen, wollte ich gerade sagen, aber dass euch die letzte Podcast-Folge gefallen hat. Und ich fand das auch ein sehr spannendes Thema. Nähe und Distanz ist ja etwas, womit wir uns viel auseinandersetzen. Aber bevor wir jetzt in unser neues Thema heute reingehen, genau, hast du schon angekündigt, werde ich dich jetzt erstmal fragen, hattest du letzte Woche einen Kaffee- oder einen Krisenmoment oder beides? Was war dein Kaffeemoment, was war dein Krisenmoment? Oder halt eins von beiden?
Ja, also ich hatte auf jeden Fall gestern einen Kaffeemoment, einen Kaffeetag. Ich habe meinen Geburtstag gefeiert und es war ein richtig, richtig schöner Tag. Ich bin mit ganz viel Energie rausgegangen. Ich bin ganz glücklich heute Morgen aufgewacht und dachte, nee, es war wirklich ein richtig schöner Tag, den ich gut genießen konnte, mit viel positiver Energie. Und ich finde, das ist auch echt immer wieder bewundernswert, wie stärkend das ist, wenn man so Zeit mit Menschen, die einem guttun, verbringen und vielleicht nicht über schwere Themen spricht, sondern einfach mal so ein bisschen drauf losquatschen und einfach irgendwie auch Spaßgespräche zu führen, viel zu lachen. Und das tat mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und Krisenmoment, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich die so ein bisschen schnell vergesse, weil ich sie gar nicht beibehalten will. Aber ich glaube, so einen richtigen Krisenmoment hatte ich letzte Woche kein.
Das klingt sehr gut.
Also ich will jetzt auch nicht hier lügen oder so, aber mir fällt tatsächlich keiner ein, wo ich denke, oh, das war jetzt aber wirklich, wirklich eine wilde Nummer.
Ja, das also kann ja eigentlich nicht besser laufen. Wenn du keinen Krisenmoment hattest, dann kann man das ja auch einfach so stehen lassen. Dann hast du einfach nur einen Kaffeemoment oder nur Kaffeemomente gehabt. Das könnte schlimmer sein, oder?
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt Geburtstag hatte, weil dann starte ich immer schon mit viel Vorfreude die Tage davor rein.
Das verstehe ich, ja.
Ich glaube, da war keine Zeit für Krise. Schauen wir mal, was ich nächste Woche zu berichten habe.
Ja, sehr cool.
Ja, voll, voll. Und wir haben ja letzte Woche über Nähe und Distanz gesprochen.
Ja.
Sehr wichtig, da auch mal den Fokus drauf zu legen. Und ich habe ein Thema mitgebracht, was, glaube ich, ein ganz gutes Anschlussthema sein könnte. Und zwar habe ich mich persönlich, auch beruflich bedingt, letzte Woche so ein bisschen intensiver mal wieder mit Deeskalation auseinandergesetzt. Also wir haben ja Deeskalation und Eskalation. Und gerade im pädagogischen Kontext sollten wir auch wissen und lernen, wie wir deeskalierend unterwegs sein können und handeln können.
Ja.
Und ja, ich habe eine Frage mitgebracht, was passiert, wenn Situationen kippen und wie gehen wir damit um, wenn wir wirklich Krisensituationen haben, wenn wir deeskalierend handeln müssen, und dachte, der Markus, der ist doch auch Deeskalationstrainer, der wird bestimmt was dazu zu sagen haben.
Wozu soll ich was sagen?
Zu Deeskalation in der Jugendhilfe.
Ja, aber dann sag du doch mal was dazu. Du hast das doch gerade gehabt.
Ja, ich hatte das, aber ich hatte einen Tag Fortbildung dazu. Du bist aber schon, glaube ich, intensiver da auch unterwegs gewesen. Ich hatte auch in der Vergangenheit schon so Fortbildungsblöcke dazu und finde es sehr, sehr spannend. Und natürlich auch zentral, dass wir deeskalierend handeln. Wir haben immer wieder in unserer Arbeit irgendwie Eskalationssituation, wo unser Gegenüber eskalierend unterwegs sind, und ich will uns da auch gar nicht rausnehmen. Auch wir können uns eskalativ verhalten, auch teilweise ohne es zu wollen, weil wir vielleicht negativ gestimmt sind.
Was
oder
heißt
weil
teilweise
wir
ohne es zu wollen? Weil, also ich glaube, wenn man grundsätzlich es deeskalieren lassen will als Sozialarbeiter, ich würde da den Sinn nicht verstehen, warum man das tun sollte.
Warum man eskalierend arbeiten sollte?
Ja.
Ja, deswegen sage ich auch unbewusst, weil was wir jetzt zum Beispiel auch wieder thematisiert haben, da wo ich diese Fortbildung hatte, dass wir natürlich auch unabsichtlich teilweise eskalierend agieren, zum Beispiel durch unsere Körpersprache oder durch eine bestimmte Wortwahl, was vielleicht gar nicht in dem Moment so gemeint ist, aber womit ich mein Gegenüber schon vielleicht schneller in die Provokation bringe oder schneller dazu bringe, dann doch vielleicht eskalierend zu sein. So.
Okay, das hatte ich, weil du irgendwie gesagt hattest, teilweise eskalierend und also du meintest, ja. Wenn halt unbewusst.
Ja, ja, genau. Also ich hoffe nicht, dass wir extra eskalierend handeln.
Ja.
Das wäre mir dann doch schon wichtig.
Weil man muss natürlich dazu sagen, dass wir haben das ja schon in vielen Folgen angesprochen, auch die Machtthematik. Und dass es mit Sicherheit leider auch Menschen gibt, die ihren Job dafür nutzen, um andere zu provozieren und auch eine Eskalation hervorzuheben. Und ich will da natürlich niemandem was unterstellen, aber es wäre auch irgendwie komisch, das nicht zumindest auch anzusprechen oder darüber zu sprechen, dass es natürlich auch Menschen gibt, die im sozialen Bereich arbeiten, die das aus einer gewissen Machtposition heraus tun und das auch tun wollen und dann halt auch extra provozieren und ihre Macht ausüben und es auch extra eskalieren lassen wollen und eventuell sogar dafür, um auch Sachen hervorzurufen. Mhm. Zum Beispiel, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch mal Fälle davon gegeben hatte, dass ein Jugendlicher ausziehen sollte.
Safe.
Und dieser Jugendliche dann auch von Mitarbeitenden so provoziert worden ist, dass eine Eskalation herbeigeführt worden ist, sodass dieser Jugendliche dann ausziehen musste.
Ja.
Also ich habe da jetzt selber keine Erfahrung mit gemacht, aber das ist etwas zumindest, was ich auch schon gespiegelt bekommen habe durch die Community und mir aber auch tatsächlich gut vorstellen kann.
Ja, voll bin ich auch bei dir. Es gibt beides und es wird auch beides geben und es wird auch diese Fälle geben, was natürlich total fatal ist. So, wir sollten immer versuchen, deeskalativ unterwegs zu sein. Aber ich glaube, dass es einmal die Fälle gibt, die du gerade beschrieben hast, aber auch einfach einzelne Situationen, wo wir als Fachkraft vielleicht gerade selber nicht gut aufgestellt sind, vielleicht selber mit negativen Gefühlen besetzt sind oder gerade nicht die passenden Ressourcen haben, Situationen und Konflikte zu lösen und dann nicht so professionell agieren können, wie wir es eigentlich wollen und dann doch auch irgendwie eskalative Sätze von uns zu geben oder eine Körpersprache zu haben, die gerade nicht deeskalativ rüberkommt und dadurch auch Situationen natürlich irgendwie nochmal extremer auftreten können, so. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, da gut auf sich zu schauen, wie bin ich gerade unterwegs und was vermittle ich gerade auch so meinem Gegenüber.
Mhm.
Weil wir haben ja auch selber Triggerpunkte oder wir fühlen uns vielleicht auch provoziert an manchen Stellen. So, und wenn da bestimmte Punkte bei dir getroffen werden, dann wirst du halt auch vielleicht wütend. So, und wir sind alles nur Menschen, du dann auch vielleicht nicht zu 100% richtig agierst.
Naja,
aber was ich immer sage, auch das kann passieren. So wichtig ist, sich das einzugestehen und auch sich dafür zu entschuldigen, wenn man sich nicht richtig verhalten hat, bei den Jugendlichen, bei den Kindern, bei den Klienten und Klientinnen. Aber das passiert. Aber umso wichtiger ist es natürlich zu schauen, wie können wir deeskalierend handeln? Was ist wichtig? Was gehört alles dazu, damit ich möglichst professionell unterwegs bin?
Ja, dann erzähl doch mal aus deiner Tagesweiterbildung, die du hattest. So, bei mir, die Weiterbildung ist schon ein paar Jahre her, so. Da habe ich viel gelernt halt über deeskalierende Sprache, wie man halt auch seine Sprache vielleicht senkt oder seine Stimme senkt, seine Körpersprache, dass man eher eine defensive und zurückhaltende Haltung hat, dass man in Eskalation eher versuchen soll, natürlich dem anderen zu spiegeln, aber auch so zu spiegeln, dass es nicht aufgesetzt wirkt, sondern einfach Verständnis zeigen und sagen, so, ich kann deine Situation verstehen, ich kann auch verstehen, dass du jetzt gerade sauer bist, ich kann verstehen, dass du gerade wütend bist, aber wie geht's jetzt weiter, wie machen wir jetzt weiter? Mhm. Und natürlich keine Ahnung, vielleicht dann mal einen Schritt zurückzugehen, wenn man merkt, dass man vielleicht zu nah beieinander steht oder einfach versucht, seine Stimme ein bisschen anders zu machen, dass die Stimme nicht so hart klingt, sondern eher eine sanftere Stimme nimmt. Viele Sachen, glaube ich, die man auch sehr intuitiv, dankeschön, die man sehr intuitiv macht. Und ich glaube, es ist ganz viel auch, welche Worte ich benutze, wie zum Beispiel nicht, ja, bist du doof, was soll das jetzt, sondern ja, was ist denn jetzt gerade dein Problem, was macht dich so sauer, warum bist du so wütend, und eher herauszufinden, warum diese Person vor dir so handelt und nicht sie dafür zu verurteilen, warum sie so handelt.
Ja, voll. Also wir hatten in dieser Fortbildung natürlich so einzelne Themenschwerpunkte, sage ich mal, die dazugehören, um irgendwie deeskalativ unterwegs zu sein. Einer davon war auch Körpersprache, Stimme, Auftreten, was du so gesagt hast. Okay, wie viel macht das eigentlich aus? Und wie bewusst bin ich mir auch darüber, wie ich mit meiner Körpersprache rüberkomme. Und ich merke das auch bei mir selber, muss ich sagen. Wenn ich zum Beispiel sehr müde bin oder erschöpft, habe ich eine ganz andere Körperhaltung auch auf der Arbeit, wie wenn ich fit im Dienst bin. So, dann merken, glaube ich, meine Klienten und Klientinnen schon schnell, dass ich heute nicht mit 100% Energie da bin, was jetzt erstmal nicht eskalativ ist, aber was natürlich auch negativ gewertet werden kann.
Ja, voll.
Indem ich einfach in dem Moment nicht so eine hohe Präsenz zeige.
Mhm.
Wenn wir jetzt auf Deeskalation und Eskalation gucken, geht es ja viel auch darüber, glaube ich, wie aggressiv ist so meine Körpersprache. Ich würde mich selbst gar nicht jetzt als überhaupt aggressiv beschreiben. Ich glaube, es passt einfach nicht zu meinem Wesen. Deswegen habe ich da vielleicht auch so einen kleinen Vorteil, weil ich wenig Wut und Aggression insgesamt in mir spüre, so im Alltag. Aber trotzdem, wie wirkt es auf den anderen? Also stelle ich mich da irgendwie aufrecht hin und habe da so eine Körperhaltung, so dass ich Stärke,
ja,
und Macht irgendwie präsentiere? Oder bin ich auf Augenhöhe? Sitze ich irgendwie vielleicht einem Beratungssetting und wir sitzen uns schräg gegenüber und beide sitzen entspannt auf ihren Stühlen.
Ja.
Beuge ich mich extrem nach vorne, wenn ich was sage, oder lehne ich mich locker zurück? Das sind alles sehr, sehr viele wichtige Aspekte, die man beachten muss. Und ich glaube, da kann man schlecht jetzt darüber reden, was ist allgemeine sehr deeskalierende Körpersprache. Ich glaube schon, da gibt's Punkte. Aber ich glaube, jeder muss da gut auf sich selber gucken. Was ist so vielleicht mein eigener Knackpunkt, wo ich vielleicht manchmal nicht ganz professionell unterwegs bin und wo ich noch so dran arbeiten kann. So wie ich jetzt gesagt habe, manchmal vielleicht noch mal präsenter in der Körpersprache zu sein. So, und an welchen Stellen sage ich vielleicht auch bestimmte Wörter oder Sätze, die vielleicht nicht so ganz deeskalativ wirken. Zum Beispiel wurde mir gesagt, jemand sagt ganz oft, pass mal auf.
Mhm.
So. Jeder hat ja so seins irgendwie, ne? Und wenn wir jetzt diesen Pass mal Aufsatz nehmen,
ja,
dann kann ich sagen, wenn ein Kind auf dem Klettergerüst ist, kann ich sagen, oh, pass auf. So. Oder pass mal lieber auf. Dann kommt es vielleicht noch nicht so ganz eskalativ rüber. Aber wenn ich mich vorlehne und mit einem starken Ton sage, so, jetzt pass aber mal auf, dann ist das sofort eskalativ. So, weil ich direkt Druck auslöse.
Ja, aber okay, das Beispiel finde ich aber, also das sind aber ja zwei verschiedene Voraussetzungen.
Ja.
Also es ist ja der gleiche Satz, aber es hat ja zwei Bedeutungen.
Ja, genau. Aber je nachdem, wo ich es einsetze, kommt es natürlich anders rüber.
Ja.
Es kann,
voll.
Es kann freundlich und beschützend rüberkommen, aber es kann natürlich auch total konfrontativ rüberkommen.
Okay, aber das ist ja klar, weil es hat ja eine unterschiedliche Bedeutung. Also, wenn ich nehmen wir das Klettergerüstbeispiel, entweder sagst du dann, jetzt pass aber mal auf dich auf, oder ich sage, jetzt pass aber auf, wenn du nicht runterkommst. Also das nur so als Beispiel, sind das zwei unterschiedliche Sachen, glaube ich. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. So.
Aber auch in einem Gespräch, wenn ich sage in einem Gespräch, so, jetzt pass aber mal auf.
Genau.
Dann ist es komplett Druck. Aber wenn ich sage, guck mal, da musst du aufpassen.
Genau, ja,
dann ist
das
es
ist
auch
ein gutes
wieder was
Beispiel.
Komplett anders. So, ne? Und ich glaube, jeder hat so seine eigenen Sätze. Oder auch, keine Ahnung, wenn zum Beispiel du merkst, eine Eskalation ist irgendwie vorhanden oder ich habe die ersten Eskalationsstufen sehen können und merke, okay, da geht's irgendwie gerade in die Richtung und dann so Verbotssätze oder so, ne? Auch komplett eskalativ unterwegs, so, nein, oder du machst das immer so oder
ja, voll.
Das geht gar nicht. Also, weiß ich nicht, so.
Das macht mich ja auch so in zwischenmenschlichen Sachen schon verrückt.
Ja, das macht mich auch einfach aggressiv dann in dem Moment so. Und dadurch habe ich eine eskalierende Situation so. Und die aus dieser Fortbildung hat gesagt, jeder hat so seins. Also jeder hat so bestimmte Wörter und Sätze, die er in diesen Situationen nutzt.
Also wenn in Situationen, die gerade eskalieren.
Genau, genau. Ja. Überforderung,
ja.
Durch Stress.
Safe,
also Stress
ja.
ist ein ganz großer Faktor gewesen.
Ja, ja.
Und du sagst dann einfach auch Sachen, die nicht immer passend sind. So,
ja,
da
ja,
brauchst
ja.
dich auch keiner rausnehmen. Und das ist auch alles gar nicht schlimm. Wie gesagt, wir sind alles Menschen. Aber sich das bewusst zu machen, was ist so mein Satz, den ich dann raushaue.
Ja.
So, und den ich aber gar nicht raushauen sollte, aber was mir schon öfter passiert ist. So. Und wenn wir den Satz mal nicht mehr sagen, was verändert sich dann? So,
okay,
ne?
Das finde ich spannend.
Ja, fand ich auch spannend.
Welcher Satz ist das bei dir, glaubst du?
Ich habe ihn gerade nicht parat, aber ich habe mir was aufgeschrieben.
Ich überlege auch mal, welcher
also,
das...
Also, was ich auf jeden Fall schon mal gesagt habe, aber ich weiß nicht, ob das so mein Satz ist in dem Sinne, dieses immer.
Ja, ja, ja.
Das ist mir schon auf jeden Fall auch passiert. Also, wenn ich so Krisensituationen hatte, die sich wiederholt haben, oder so, wo ich Verknüpfungen gesehen habe, dann kann mir schon immer auch rausrutschen.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, ich bin da besser geworden und es war schon mal mehr.
Ja.
Aber das war so eine Sache bei mir.
Okay.
So, immer wenn, dann machst du. So.
Ja, ja, ne? ja.
Auch völlig gemein.
Ja, ja, vor allen Dingen ist das ja auch so ein Satz, den kann, also... Immer ist ja, und es schließt ja auch alles andere aus, also
ja, ja,
als
genau.
ob es gar nicht anders gehen könnte, als ob die andere Person gar nicht die Möglichkeit hätte, das auch nur ansatzweise anders zu machen.
Hm.
Ich glaube, bei mir ist es so, das check ich nicht oder check ich nicht.
Das so. Ist es wirklich bei dir, das sagst du manchmal.
Ja, und das Ding ist so, ich sag das so, weil... Also ich sag das eigentlich, weil ich es wirklich nicht verstehe, weil ich das Verhalten nicht verstehe und den Hintergrund auch nicht verstehe, warum etwas passiert. Aber ich glaube, ich sage es schon so, dass ich dem anderen das Gefühl vermittle, was er gerade sagt, ist falsch oder in irgendeiner Art und Weise müsste er darüber nochmal nachdenken. Dabei verstehe ich einfach nur nicht, also ich verstehe vielleicht das Problem gerade nicht und ich verstehe auch nicht die Verhaltensweise gerade nicht. Und ich habe eigentlich eher Interesse daran zu verstehen, warum das so ist, anstatt einfach nur zu sagen, check ich nicht, kann ich da vielleicht was anderes sagen, so.
Ja, und also, und dieses check ich nicht kann, glaube ich, auch so eine Hilflosigkeit auslösen und auch so ein bisschen das Gefühl von, mein Verhalten ist gerade völliger Quatsch
ja,
oder
ja,
das, was ich gerade dir mitteilen will, ist völliger Quatsch, weil es gleichzeitig so ein, damit so ein Abwehrgefühl gegenüberkommt. So, und du könntest es ja auch komplett anders formulieren mit dem, was du eigentlich damit ausdrücken willst, um ins Gespräch zu kommen.
Ja, so, ja, voll.
Dein Gegenüber hat ja im Prinzip den gleichen Wunsch wie du in dem Moment, es zu checken. So, und dass du checkst, was die Person dir mitteilen will, um Hilfe zu bekommen, so in dem Moment. Und wie würdest du es denn zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ich will das nicht mehr sagen, wie würdest du es umformulieren?
Wie könnte ich es umformulieren? Ich glaube, ich könnte es umformulieren, indem ich einfach sage, magst du mir vielleicht einmal erklären, was hinter deinem Verhalten steckt? Oder was könntest du, ich selber habe das jetzt gerade noch nicht ganz nachvollziehen können oder ganz verstanden, was du mit deinem Verhalten ausdrücken willst. Können wir vielleicht uns nochmal darüber unterhalten oder nochmal einen anderen Ansatz finden, wie wir ins Gespräch zum Beispiel reingehen? Und einfach, ja, zu gucken, wie kann man da nochmal einen anderen Weg finden als check ich nicht.
Ja, weil ich glaube, es geht letztendlich immer darum, irgendwie so die Kommunikation zu gestalten, dass dein Gegenüber merkt, ich kann ich kann einsteigen. So, da ist jemand, mit dem ich ins Gespräch gehen kann. Mhm. Weil das ist ja auch die Situation. Du hast eine Eskalation. Die Klienten und Klientinnen sind schlecht erreichbar, je nachdem, wie hoch gestuft die Eskalation ist, gar nicht mehr erreichbar. Dann brauchst du auch kein Gespräch mehr in dem Sinne führen. Dann sind wir wieder an einem ganz anderen Punkt. Aber solange du noch diese Option hast, die Eskalation zu verringern und das Gespräch zu eröffnen, musst du ja eine offene Kommunikation haben. So, damit dein Gegenüber, welches sowieso gerade gereizt ist, was sowieso gerade vielleicht extrem traurig ist, aggressiv ist, verzweifelt ist, wie auch immer, in dem Moment merkt, okay, da ist jemand, da kann ich nochmal kurz ansetzen. So wie so ein Hoffnungsschimmer. Mhm. So, ne? Und wenn du sagst, jetzt, wenn wir jetzt bei diesem Check ich nicht bleiben, da ist der Hoffnungsschimmer weg. So, weil wenn du es nicht checkst, ich check's auch gerade nicht. So.
Ja, voll.
Aber wenn du mich fragst,
ja, voll,
dann denke ich vielleicht darüber nach. Und dann sind wir vielleicht wieder auf einer Ebene. So. Und ich finde, wo wir jetzt bei diesen Eskalationsstufen sind, ich glaube, von Glase gibt es ja auch diese berühmten 12 Eskalationsstufen. Also jeder, der die nicht kennt, kann gerne mal reinschauen. Ist auch oft ein Modell, was man in diesen Weiterbildungen und Fortbildungen mit reinnimmt. Und ich finde die Eskalationsstufen sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig. Und da gehört auch viel Feingefühl dazu von uns Fachkräften, diese verschiedenen Stufen wahrzunehmen. Weil desto früher ich eine Eskalation erkenne, desto mehr Handlungsmöglichkeit habe ich. So. Aber wenn wir auf einer ganz hohen Eskalationsstufe sind, wo mein Gegenüber nicht mehr erreichbar ist, aus welchen Emotionen heraus auch immer, aus welchen Problemen heraus auch immer, ist es schwieriger, wieder in die Deeskalation zu kommen. Und da gehört es ja nur noch dazu, irgendwie Sicherheit zu schaffen, wieder Ruhe reinzubringen. Aber ein richtiges Gespräch hast du ja ab einer bestimmten Stufe gar nicht mehr, was möglich ist. So.
Ja, voll. Und ich glaube, es gehört auch sehr viel dazu irgendwie, dass man vielleicht einfach auch mal akzeptiert, dass man gerade auch nicht die richtige Fachperson ist, um für den Jugendlichen da zu sein. Also kann ja auch sein, dass ich etwas an mir habe, auch unbewusst, was den Jugendlichen so aufregt und er deswegen gar nicht mit mir ins Gespräch gehen kann. Und wenn dann eine Kollegin da ist oder eine Kollegin nach mir in den Dienst kommt, mit der man besser in den Austausch gehen kann, dann muss ich auch nicht auf Krampf versuchen, dass das jetzt gerade nicht verändert wird. Also man muss schon die Deeskalation herbeibringen, so dass es ein angemessenes Maß hat, ein angemessenes Level an Austausch, und trotzdem muss da auch jetzt nicht sofort die Klärung her, sage ich mal. Wenn die Klärung mit einem Kollegen oder einer Kollegin besser funktioniert, dann muss ich auch nicht versuchen, unbedingt die Klärung herbeizurufen. Ich glaube, das ist auch oft so ein Anspruch, den viele Sozialarbeiter an sich selber haben, was ich auch verstehen kann. Ich kann den Impuls nachvollziehen, aber ich glaube, das funktioniert auch einfach nicht immer. Ich bin auch nicht für alle immer der richtige Ansprechpartner. So.
Ja, finde ich wichtig, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, dass du schnell in die Situation kommst, okay, ich muss das jetzt irgendwie richtig machen und ich muss die Situation jetzt bewältigt kriegen, so. Aber oft habe ich es auch erlebt, dass wirklich Kinder oder Jugendliche gesagt haben, ich möchte gerade nicht mit dir. Ich möchte nicht diese Situation oder diese Krise mit dir bewältigen. Ich weiß ich nicht, nennen wir ihn jetzt Carsten. Carsten kommt gleich in den Dienst und mit dem kann ich. So, und ich bitte dich darum, darauf zu warten. Und ich schon das auch erlebt habe, dass dieser Wunsch gar nicht dann Gehör gefunden hat, sondern eher so ein bisschen, ja, nee, ich bin ja jetzt da. So, dann klär das auch bitte mit mir. Und ich finde das schon auch sehr wertvoll, wenn die das äußern können. So, das ist ja auch voll die Ressource und voll die Stärke, wenn die sagen können, mit dieser Person kann ich darüber sprechen und das auch anzunehmen.
Voll.
So, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und eben, als wir in die Folge reingegangen sind, war ja so ein bisschen die Einstiegsfrage auch Deeskalation, okay, aber wie gehen wir damit um, wenn Situationen wirklich kippen? Also jetzt waren wir ja noch viel so bei dem Punkt, ein Gespräch ist noch möglich. Ich brauche eine deeskalative Körpersprache,
voll,
ich brauche eine deeskalative Kommunikation. Ich kann irgendwie einen Rahmen schaffen, der erstmal deeskalierend ist. Aber was ist, wenn wir weit oben sind, wenn die Eskalationen wirklich im vollen Gange sind, wenn wir von Krisensituationen sprechen, wenn wir von Impulsausbrüchen sprechen, wenn wir von...
Bei den Kindern und Jugendlichen, genau. Aber weil du selber als Person solltest ja eigentlich gar nicht so hoch kommen.
Nee, bitte nicht.
Ja.
Das wäre, also, nee. Da gehen wir jetzt erstmal nicht von aus, dass die Fachkräfte so eskalierend unterwegs sind, dass sie nicht mehr zugänglich sind.
Ja, ja.
Dann sollten wir uns Gedanken machen, ob das vielleicht die richtige Position ist. Aber wenn wir jetzt, nehmen wir jetzt Kinder und Jugendliche beispielsweise, aber du hast es ja genauso auch in der Erwachsenenarbeit. Also das spielt ja im Prinzip gar keine Rolle, wen wir da haben. Aber wir haben eine Person, ein Gegenüber von uns, Klient, Klientin, die gerade in einer Eskalation ist. So, und wir konnten vielleicht nicht vorher agieren oder es ist so schnell hochgekocht, dass wir da gar keine Möglichkeiten haben oder wie auch immer. Aber wir haben jetzt den Fall, wir haben eine eskalative Situation. Das heißt, wir sprechen davon, wir haben den Punkt überschritten, dass kein Gespräch mehr möglich ist. Das heißt, wir haben nicht mehr den Zugang und wir haben auch vielleicht eine Gefahrensituation. Was machen wir dann? So.
Ja.
Hast du da so Sachen für dich, wo du sagst, okay, das sind definitiv Punkte, die immer dazugehören?
Boah, das ist schwierig. Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall Nummer eins ist Sicherheit.
Ja, Sicherheit, ja, safe.
So. Also,
sichere Rahmenbedingungen schaffen.
Einordnen, einschätzen, Sicherheit. So, also welche Situation habe ich gerade vor mir liegen? Ist der Klient oder die Klientin selbst in Gefahr? Sind welche aus der Gruppe in Gefahr?
Ja.
Und wie ist da gerade meine erste Einschätzung? So, und habe ich vielleicht noch einen Kollegen oder eine Kollegin, die mit mir einschätzt? So, haben wir gerade eine Selbst- oder Fremdgefährdung? Ist für mich, glaube ich, der allererste Punkt. Und ich persönlich gucke auch erst auf den Klient oder die Klientin. Und dann auf mich. Also bin ich auch ehrlich. Also erst gucke ich an, sind die gefährdet? Und dann gucke ich, wie kann ich jetzt die Situation lösen, ohne dass ich mich gefährde? Aber welche Möglichkeiten habe ich in diesem Rahmen? Sodass alle in Sicherheit sind und ich trotzdem irgendwie noch eine Möglichkeit habe. Das ist, glaube ich, so für mich der erste Aspekt.
Ja.
Und dann würde ich sagen, geht es viel darum, dann doch noch mal zu gucken, was habe ich für regulierende, deeskalative Maßnahmen in meinem Koffer, wofür ich nicht viel Sprache brauche. So, und da geht es darum, also was für Räumlichkeiten kann ich nutzen, was für, ja nicht Methoden, was für Impulse kann ich noch mal nutzen. Also, es gibt ja zum Beispiel auch diesen Krisenkoffer. Mhm. Welche Erfahrungen habe ich damit gemacht? Ist das vielleicht noch eine Möglichkeit, die ich irgendwie nutzen kann? Es gibt ja so wie, keine Ahnung, das Mentholkaugummi oder irgendwie Gummistrips, die man ziehen kann oder Bälle, die man kneten kann oder hier Ahoi-Brause, die man essen kann, um einfach, also das ist ja auch miteinander verbunden, also die eigene Körperwahrnehmung mit meinem Gefühl. Also wie kann ich über den Körper Gefühle wie zum Beispiel jetzt Wut regulieren, ohne ein Gespräch führen zu müssen und da Sachen anzubieten, aber schon auch nach Beobachtungsphase, manchmal auch erstmal Ruhe. Und dann versuche ich so ein bisschen zu spielen, sage ich mal, also wirklich auszuprobieren, immer wieder neu drauf zu gucken. Also das ist dann auch wirklich in einem Minutentakt so. Immer wieder neu einschätzen und zu gucken, was könnte es gerade sein? Ruhe oder irgendwie etwas, was so stimulierend ist, um die Gefühle abzuwenden? Oder ob es auch nochmal zum Beispiel eine Möglichkeit ist, die Wohngruppe zu verlassen, rauszugehen oder nicht? Was ist gerade möglich? Also viel Abwägung. Dann glaube ich, und zu gucken, wie kriege ich da so ein bisschen wieder Ruhe rein, ohne Druck, ohne eine Lösung zu finden, ohne zu erfahren, warum ist die Krise. Das ist alles komplett weg. Also alles, um irgendwie Klärung reinzubringen, ist erstmal komplett weg. Da geht es dann wirklich nur darum, Ruhe reinzubringen, auf irgendeine Art und Weise, wie auch immer. So. Oder auch paradoxe Interventionen, gerade bei Kindern, super. Habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. also auch einfach dann kurz vielleicht Quatsch zu machen oder so. Mhm. Also komplett den Spieß umzudrehen und irgendwas, eine Story zu erzählen, die gar nichts mit der Situation zu tun hat.
Also ich kenne das, ja voll, ich kenne das zum Beispiel auch, das habe ich in der Traumaweiterbildung gelernt, die ganze Zeit abzufragen, zähl mir drei Dinge auf, die du gerade siehst oder beschreib mir drei Dinge, die du gerade hörst und das dann halt die ganze Zeit so weiterzumachen, um die Person gegenüber zu regulieren.
Ja, genau. So deswegen so zu spielen, habe ich es jetzt eben genannt. Ne, diese Dinge einfach auszuprobieren. Und da funktioniert auch nicht immer das Gleiche. Also da habe ich wirklich, wenn ich jetzt überlege, mit jedem Kind und Jugendlichen komplett unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also ich kann eigentlich bei niemandem sagen, da gibt es irgendwie eine Parallele großartig. Jeder hat so seins, was in Krisensituationen hilft, was bei Eskalation hilft. Und ich glaube, dass da auch viel Beziehung zugehört.
Ja.
Weil wenn die keine Beziehung zu dir haben und kein Grundvertrauen, also überhaupt einen Vertrauensansatz zu dir haben, kriegst du die schwierig aus der Eskalation raus. Deswegen ist ja auch gerade so in fremden Settings, sage ich mal, das oft noch schwieriger, die wieder in die Deeskalation zu bringen. Und ich glaube, wenn du aber einen Bezug zu den Personen hast und auch vielleicht schon die ersten Erfahrungen hast, dann weißt du auch, was gut funktioniert und was nicht. Und wenn du es nicht weißt, musst du es einfach ausprobieren.
Safe.
So. Das würde ich sagen, glaube ich.
Ja, und ihr könnt das natürlich sehr gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr das hier auf Spotify gehört habt. Und da würde ich mich sehr interessieren dafür, ja, was so eure Mittel und Wege dafür sind und wie ihr das so handhabt.
Also gerade so mit Körperwahrnehmung habe ich, würde ich sagen, viele gute Erfahrungen gemacht.
Ja.
Also so wieder ins Spüren kommen, habe ich es auch immer bei den Kids genannt. So, die müssen wieder ins Spüren kommen. Manchmal sind die so in Wut gefangen und so in Trauer gefangen, dass sie gar nicht mehr ihren eigenen Körper wahrnehmen. So, der ist so unter Puls. So, wenn du den zum Beispiel auf die Schulter fasst, die merken das dann gar nicht, ne? Weil die so in der Impulsivität sind. Also, ne, jetzt nur als Beispiel, dass sie das nicht wahrnehmen würden. Und dann brauchst du Sachen, die ein bisschen stärker wirken. Wie jetzt zum Beispiel eine Ahoi-Brause, die ist so sauer. Da denkst du ja so, huhuhu. Und zack, bist du wieder in der Körperwahrnehmung. So.
Voll.
Oder in die Zitrone beißen, ne? Auch so ein plattes Beispiel. Also, wenn du eine Zitrone gebissen hast, da kannst du nicht wütend sein. Also, es funktioniert einfach nicht.
Ja, ja, voll,
ne?
Voll.
Und das sind so ein paar gute Tricks, die, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ja. Aber höchster Punkt Sicherheit, würde ich sagen.
Ich denke auch, sichere Rahmenbedingungen zu schaffen, Sicherheit und dem Gefühl auch einen Raum zu geben.
Ja, und gerade wo du es gesagt hast, ich muss sicher sein. Ich muss sicher sein in meiner Handlung, weil wenn ich nervös werde und es passiert, aber du überträgst das auf dein Gegenüber, wenn die in einer Krisensituation sind und merken, du bist komplett überfordert und du weißt auch nicht, was du machen kannst, dann nehmen die das ja auch nochmal wahr. Also es kann passieren, aber ich glaube, wir sollten schon versuchen, möglichst sicher aufzutreten dann.
Voll.
Ja. Hast du was zu ergänzen oder gehst du jetzt voll bei mir mit? Das wäre natürlich auch richtig cool.
Nee, also ich habe da gar nichts zu ergänzen. Also wie gesagt, also ich glaube, die wichtigsten Sachen hast du aufgezählt und ja.
Also ich habe irgendwann mal, das war auch in der Deeskalationsfortbildung, habe ich einen Satz mitgenommen, das war auch aus so einem Modell, ich weiß gar nicht mehr aus welchem. Es war auch ein spannendes Modell und da stand der Begleitsatz, man soll das Eisen nicht schmieden, wenn es heiß ist.
Mhm.
Kannst du damit was anfangen?
Ja.
Was bedeutet das für dich? Wenn wir jetzt in Bezug auf Eskalation und Deeskalation gucken?
Ja, also das bedeutet ja, man sollte die Sache erstmal abkühlen lassen und dann in den Austausch gehen.
Ja, aber das ist schon etwas, also ja, voll. Ist aber was glaube ich, gerade auch, wenn du Berufsanfänger bist, schnell passiert. Du hast einen Dienst, du hast eine Krisensituation. Du hast die Krise auch vielleicht gut gemeistert, so alles hat gut geklappt. Aber du weißt jetzt noch nicht, warum die Krise entstanden ist, warum etc. pp. Du musst aber die Doku ja auch noch machen. Du musst ja auch deinem Kollegen irgendwie eine Übergabe machen. Was war da eigentlich los? Und ich glaube, dass da schnell auch dieser Druck da ist. Ich muss ja jetzt auch verstehen, warum. Ich muss ja jetzt irgendwie sagen können, warum ist diese Krise entstanden. Das heißt, ich brauche den Austausch mit der Person, die in Krise war. Wieso warst du jetzt so? Wieso hast du so agiert? Was war denn eigentlich das Problem? Keine Ahnung. Und das kannst du in dieser Krisensituation nicht machen. Das funktioniert nicht. Also kennt man ja auch selber, wenn man wütend ist oder gerade im Streit ist, dann kann ich das jetzt gerade vielleicht nicht gut reflektieren. Da muss ich jetzt erstmal meine Wut oder meine Trauer rauslassen und dem auch Zeit zu geben, so, und erstmal vielleicht ein Eis zu essen oder eine leckere Pommes. So, wo andere sich vielleicht denken, hä, die haben gerade ihr ganzes Zimmer verwüstet.
Ja, voll,
wieso
voll.
Wieso sollen wir denn jetzt zur Pommesbude? Und ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt zur Pommesbude. Das war sau anstrengend. So, das war eine total
voll,
harte Geschichte.
Ja, voll, voll.
Mein Gegenüber ist also komplett ja, ne? Das ist ja auch voll energieraubend einfach so eine Situation. Und das erstmal so stehen zu lassen. Und wir können da gerne am nächsten Tag drüber sprechen, aber dann geht's wirklich, dann kommt wirklich der Punkt, wo ich immer nur in die Versorgung gehe. Okay, wir haben die Krise gemeistert, alles ist in Ordnung. Ich mache dir überhaupt keinen Vorwurf, dass sie auch gar nicht jetzt dieses schlechte Gewissen haben, weil das passiert auch oft, dass sie dann traurig sind, dass sie ausgerastet sind oder so, ne? Alles ist gut, kein Problem. Jetzt ist irgendwie Zeit, wir gehen jetzt ins Bett, so, du kannst dich jetzt fertig machen, es gibt noch Abendbrot und alles andere morgen. Also auch, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil davon.
Voll.
Und ich glaube, ja, das ist so das, wie ich damit verfahren würde, so. Und Fehler machen wir alle.
Fehler machen wir alle, definitiv,
aber
ja.
Aber ich glaube, das erstmal zu wissen und sich damit auseinanderzusetzen, ist erstmal so der erste ganz, ganz große Schritt, der auch Grundlage für uns Fachkräfte irgendwie sein sollte.
Ja, voll. Da hast du recht. Also ich kann. Also das
jetzt habe ich so viel geredet.
Ja, das ist eine Folge, wo auf jeden Fall dein Redeanteil größer ist. Ist für die Leute, glaube ich, auch mal eine gute Abwechslung. Ich habe das Gefühl, oft rede ich mehr so in so Schwallen. Und heute diese Folge hast du auf jeden Fall ein bisschen mehr gesprochen. Aber ich kann dir da auch nur zustimmen. Und ist auch einfach ein sehr interessantes Thema. Und ich bin da auch mal auf die Community gespannt.
Ja, voll, voll. Ich auch, weil das ist auch so mit die größte Herausforderung irgendwie, finde ich.
Voll. Wollen wir denn zur Abschlussfrage kommen?
Ja, du bist dran, ne? Oder? Bin ich dran?
Ich muss, glaube ich, dich fragen.
Ja, ne?
Genau.
Habe ich auch so im Kopf.
Also die Abschlussfrage, wir machen immer, wenn wir so ein bisschen, sag ich mal, ernstere Themen haben oder so, machen wir immer so eine Abschlussfrage und da geht es dann um Einordnen und zwar mit wem man gerne einen Dienst machen würde, wer nicht sein Chef oder Chefin sein sollte und mit wem man gerne einen Kaffee trinken wollen würde.
Ich bin immer ein bisschen nervös, wenn du mir die Namen nennst, weil ich mich so mit Bekannten oder mit so Promis überhaupt nicht gut auskenne und ich dann immer Angst habe, dass du irgendwelche Namen nennst, die ich gar nicht kenne und die, wo alle sich denken so, hey, das, den kennt doch jeder oder so. Und ich denke, wer ist das denn? Okay.
Okay, also bei mir wäre es einmal, habe ich mir für dich rausgesucht, Johannes B. Kerner.
Mhm.
Da weißt du, wer das ist?
Ja, ja.
Okay. Dann habe ich einmal.
Nein, den kenne ich.
Hä?
Den kenne ich.
Den kennst du?
Mhm.
Bist du dir ganz sicher?
Ja, aber weiß ich nicht so viel drüber. Aber wir warten mal ab.
Anke Engelke?
Ja.
Da war ich mir nicht so sicher, ob wir sie schon hatten oder nicht.
Boah, kann sein, aber egal.
Okay, Anke Engelke und Tom Kaulitz.
Okay. Wie ist der erste Nummer?
Johannes B. Kerner.
Okay.
Wir können auch Johannes B. Kerner austauschen gegen, wie heißt der nochmal, der Wer wird Millionär, weil den kennst du safe.
Günther Jauch.
Günther Jauch, dann nehmen wir Günther Jauch.
Günther Jauch, Engelke und Tom oder Bill?
Ich habe, glaube ich, Tom gesagt.
Tom. Günther Jauch sollte nicht mein Chef oder meine Chefin sein. Mit Anke Engelke würde ich einen Dienst machen und mit Tom würde ich einen Kaffee trinken gehen.
Okay,
ja.
Ja,
damit bin ich, glaube ich, fein.
Ja, ich glaube, ich hätte eine ähnliche Wahl getroffen, sage ich mal.
Also könnte auch gewechselt sein, aber ich glaube, so gehe ich zufrieden aus dieser Folge raus.
Ja, das
mit hohem Redeanteil.
Ja, das freut mich. Ihr werdet auf jeden Fall in der nächsten Folge wahrscheinlich wieder mehr von mir hören. Also hoffe ich, dass ihr die Folge heute genossen habt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, liked, kommentiert, teilt die Folge, erzählt euren Freunden davon. Wir freuen uns und auch, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst. Ja, soziale Arbeit, aber ungefiltert. Kaffee und Krisen. Wir sind raus für heute, ne?
Wir sind raus. Ciao, ciao, macht's gut.
Ciao, ciao.